Heute zu Gast im Be Proud Podcast ist Ulla Baumer. Die Familie Baumer hat sich entschieden, 2017 aus ihrem vermeintlich kleineren Gartencenter etwas Großes zu machen. 2018 begann der Startschuss für den Neubau des Ostbayerns größten Gartencenters in Oberfichtach direkt an der B22. 2019 eröffnet man auf rund 6500 Quadratmeter eine völlig neue Erlebniswelt in Grün. Ein Jahr später kam der für uns bekannte erste Lockdown. Wir sprechen mit Ulla über ihre Erfahrungen aus dem ersten Lockdown und wie es ihr heute während dem zweiten Lockdown geht, was für sie Service bedeutet, wie wichtig das Team für den Erfolg ist und was die Zukunftsperspektiven sind für Grün erleben Baumer aus Oberfichtach. Hört rein, viel Spaß mit dem Gespräch mit Ulla.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, liebe Ulla, erstmal schön, dass ich heute bei dir sein darf. Wir sind hier im, gibt mir recht oder nicht recht, Ostbayerns größtes Gartencenter.
Ja.
Kann man richtig, das so sagen? Super.
Richtig.
Also nicht ganz falsch recherchiert. Ulla, vielleicht ganz kurz, wer sitzt denn mir mit dir eigentlich gegenüber und wer bist du denn eigentlich?
Also erst einmal danke für die Einladung. Schön, dass ich ausgewählt wurde, dass du da bist bei uns. Ja, mein Name ist Ulla Baumer. Ich bin nicht gebürtige Oberfichtacherin, sondern ich komme aus Schönsee, so 13 Kilometer weiter östlich. Ich war aber dann schon zur Schulzeit in Oberfichtach am Wartenburg-Gymnasium. Nach dem Abitur habe ich BWL studiert an der Uni in Regensburg. Auch bewusst BWL ausgewählt. Die BWLer haben ja immer so den Ruf, dass jeder macht BWL, weil er sonst nichts weiß.
Ja.
War wirklich bewusste Entscheidung, weil mir das gefallen hat.
Mhm.
Ich war dann während dem Studium, habe ich schon viel Werkstudententätigkeiten gemacht, bei Siemens zum Beispiel. War dann auch im Ausland mal in Amerika, auch bei Siemens. Und nach dem Studium war ich dann bei der Witt-Gruppe in Weiden in der Einkaufssteuerung, also so richtig Controllerstelle. Und dann kam die Heirat und 2010 ist dann die erste Tochter geboren. Das war dann das Ende meiner beruflichen Karriere, sag ich mal.
Der erste
beruflichen Karriere. Ja. Genau, also meine Karriere außer Haus bei Witt war dann zu Ende. 2013 ist die zweite Tochter geboren. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich das einfach so entwickelt, dass ich da im Betrieb meines Mannes, das ist eben eine Gärtnerei oder Gartencenter, da immer mehr mit eingestiegen bin. Ja, da bin ich jetzt tätig, wie gesagt, verheiratet mit stolze Mutter von zwei Töchtern und ja.
Fleißig im Homeschooling?
Momentan leider fleißig im Homeschooling, ja.
Wie lange gibt es denn den Betrieb schon? Ist er schon einige Jahrzehnte alt?
Ja, genau. Also gegründet worden ist er 1965 von meinem Schwiegervater. Wir sind also eigentlich erst die zweite Generation. Und ja, hat sich in der Zeit immer kontinuierlich weiterentwickelt. Ist er tatsächlich, also sagen wir 1965 war der Beginn, an der Stelle, wo wir jetzt sind. Es gab aber zugleich dann nur ein Blumengeschäft in der Stadt unten teilweise. Aber da waren die Beginne 1965, ja.
Wo wir auch heute auch sitzen dürfen.
Genau.
In einem Riesenhaus, wenn man so sagen kann. Wir steigen mal ein. Und zwar habt ihr euch ja 2019, beziehungsweise 2019 war, glaube ich, der Umbau dann schon fertig.
Genau.
Habt ihr praktisch schon ein bisschen früh dafür entschieden, dass ihr hier stark investiert an dem Standort Oberfichtach. Wir können es gerne betonen, knappe 5.000 Einwohner. Also auch nicht so mal das Riesenballungszentrum, wo man auch, sage ich mal, so ein Riesengartencenter einmal erwarten kann. Was hat euch dann dazu getrieben, dass ihr hier so stark investiert und von welcher Größe sprechen wir heute eigentlich?
Also die Größe sind tatsächlich momentan 6.500 Quadratmeter, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Also dann ist fast die ganze Fläche eigentlich zugänglich für den Kunden. Mhm. Von dem her ist wirklich also ja schon ansprechende Größe und unser Betrieb hat sich eben verdoppelt im Laufe der letzten zwei Jahre. Die Gründe dafür waren, es hat einfach drei große Schwachstellen gegeben eigentlich im alten Betrieb. Das war zum einen der Parkplatz, der war ist viel zu klein geworden.
War immer voll.
Genau, er war oft voll. So. Und er war abschüssig. Also der Kunde musste halt mit dem vollen Einkaufswagen dann nach unten laufen. Das sind bestimmt 5-6 Meter. Es sind auch viele Unfälle passiert und war einfach ungünstig. Zum anderen war die Kassenzone dann einfach zu klein mit zwei Kassen. Mhm. Teilweise war es so an die frequenzstarken Tage, dass die Kassenschlange bis in die Hälfte vom Betrieb gegangen ist und das ist einfach dann irgendwann
ein gutes Zeichen zu expandieren. Ja.
Und auch unser Saisonhaus war, also das Saisonhaus ist das, wo die Beet-Balkon-Pflanzen drin sind. Es war einfach auch viel zu klein und für den Kunden war es wirklich Stress. Und wenn dann viele Kunden sagen, ich lasse mir bloß aus, ich will wieder raus, weil mir ist das voll zu eng da herin, dann war das wirklich höchste Zeit, da zu handeln. Und ja, das waren eigentlich so die großen Defizite im alten Betrieb. Die wollte man auf jeden Fall ausgleichen. Und natürlich hat man ja nur Visionen für den neuen Betrieb, welche Sortimente man gern hätte, wie Warenpräsentationen erfolgen sollen. Und das ist natürlich dann auch eingeflossen. Ja, und somit ist das Projekt entstanden.
Ja. Wann habt ihr euch dann entschieden? War das dann schon 2017 oder so?
Also der Wunsch war schon länger da, aber man braucht natürlich ein gewisses Wachstum schon mal im Vorhinein, um das finanziell realisieren zu können, bis man sich einfach bis zu dem Punkt entwickelt hat. Wie gesagt, der Wunsch war lang schon davor da, realisiert worden. Von der Planung her ist dann so ab 2017, ja. Das ist relativ kurzfristig gewesen. Also wir haben im September 2017 eigentlich erst unseren Gewächshausbauer kennengelernt oder haben mit ihm ja in Beratungen eingestiegen. Und im März 2018 war der Spatenstich dann schon. Also
ein halbes Jahr
eigentlich nur Planung.
Okay, Wahnsinn. Mhm. Da war ja lange Zeit Bauherrn. Was waren die größten Herausforderungen, sage ich mal, vor allem aus Kundenperspektive, beziehungsweise auch natürlich das Geschäft teilweise offen zu lassen, dann die Bauphase allgemein. Wie erging es da praktisch da? Also wie konntet ihr den Laden am Laufen halten noch?
Also insgesamt für uns war es eine wahnsinnig tolle Zeit. Wir hatten das Glück, dass wir ganz tolle Baufirmen hatten, mit denen die Zusammenarbeit wirklich toll war. Wir haben ja, ein Bautrupp da gehabt, der Tiefbau gemacht hat, war wirklich, also auch menschlich mit uns voll harmoniert hat. Das war echt eine lustige Zeit im Nachhinein. Ja, war wirklich toll. Die größte Herausforderung war eigentlich das knappe Zeitfenster von der Planung. Wir waren aber eigentlich immer ein Schritt voraus in der Planung als dann in der Umsetzung. Also wir haben jetzt nicht von dem ganzen Thema irgendwann mal überrollt worden. Und ich denke, wenn man immer einen Schritt weiter ist, als man vielleicht sein sollte, dann ist man einmal Herr der Lage. Und deswegen war es jetzt wirklich keine belastende Zeit eigentlich für uns, sondern also schon eine Herausforderung, aber wirklich eine schöne Zeit.
Was waren so ein bisschen so Feedbacks von den Kunden? Also wir reden dann Kunden über einen, wenn man wirklich schon weiß, dahinter steht quasi etwas Großes. Wird das positiv gesehen? Sagen viele, jetzt verlieren wir hier unseren regionalen Baumer oder so? Also wie wird denn das dann betrachtet?
Also lustigerweise haben es viele Kunden erst ganz spät gesehen. Mhm. Also weil wir haben jetzt den Eingang ja um 90 Grad verlegt und liegt 100 Meter weiter zurück. Und wir haben eigentlich den ganzen neuen Parkplatz und das neue Gebäude schon fertig gehabt. Und es ist vorne immer nur die Mauer gestanden. Also der Kunde konnte das eigentlich gar nicht einsehen. Und für viele war es dann eine Überraschung, wenn die das erste Mal um das Eck geschaut haben. Und da ist manchmal vor allem die Herren, ist dann oft die Kinnlade
runtergefallen.
Ich sage, oh Gott, was ist jetzt das? Ja. Also die meisten haben sich dann schon wirklich auch gefreut, weil sie es dann auch so mitgekriegt haben, was wir da machen. Viele haben schon gesagt, irgendwie so das Gemütliche geht vielleicht verloren, der ursprüngliche Charakter. Aber ich glaube, da haben wir dann auch die meisten Kunden, waren dann wieder beruhigt, wie sie gesehen haben, zum Beispiel jetzt unsere Wohndekoabteilung, der ist trotzdem immer noch wohnlich. Es ist nicht alles steril, modern und so weiter. Also die meisten, glaube ich, waren schon positiv
gestimmt. Ich glaube, dass sich nur jeden Bereich vergrößert. Davor war es auch ja eigentlich dann Pflanzen viel, Blumen viel in einem großen Gewächshaus, weil das war ja vorher auch schon, sage ich mal. Ne?
Ja.
Jetzt halt einfach größer.
Genau.
Aber eigentlich ist es Stil gleich geblieben, sage ich mal.
Ja.
Ne?
Ja.
Wenn man heute, also wenn man sich herfährt, muss man sich vorstellen, man fährt ja rauf wie so ein Wellnesshotel, so eine eigene Straße. Und dann muss man um ein Eck herumfahren und dann sieht man eigentlich erst dieses Ausmaß dieses Hauses. Das sieht man davor eigentlich gar nicht.
Ja.
Weil wir eigentlich Richtung Wald hier sind, sage ich mal, Richtung Anhöhe in dem Sinne. Also man nimmt es so in dem Sinne nicht wahr. Ist immer so, wenn man hierher fährt und sagt, Das ist ein Riesenhaus, denkt man sich, okay, krass.
Ja, das ist ja schade oder unser großer Nachteil, wenn natürlich das Haus gedreht war und direkt an der Bundesstraße war. War es natürlich viel präsenter, aber ja, gut.
Aber Viktor Bagastot, ihr seid trotzdem einladend. Ne? Unten ist ja alles schon schön bepflanzt. Also man fährt hier ja wirklich sehr harmonisch rauf. Ne? Das ist nicht so der Kaltstart, reinfahren um die Ecke, aha, da ist es. Man weiß, jetzt beginnt praktisch dieses ganze Zentrum, kann man so sagen. jetzt habt ihr euer Garten- und Pflanzenzentrum natürlich wirklich weitergedacht. Stichwort Produkterweiterung, Erlebnisse für den Kunden, habt eure Produkte mal wirklich vervielfältigt, geht auch, wie gesagt, Richtung Wohnen, Richtung Deko. Was war denn so, sage ich mal, dieser Wunsch dahinter des Ganzen? Also wie kann man das oder wie weit kann man überhaupt ein Garten- und Pflanzenzentrum praktisch denken?
Also rein baulich, sag ich mal, ist bei uns jetzt ausgereizt. Also nur mehr oder so macht irgendwann keinen Sinn mehr. Bei uns geht es jetzt wirklich darum, halt innen qualitativ noch sich weiterzuentwickeln. Bestimmt kann man natürlich Sortimente mal immer wieder tauschen. Wir haben ja sowieso das Glück, dass unser Sortiment ja natürlicherweise sich verändert im Laufe der Jahreszeiten. Das ist bei uns schaut's alle 6 Wochen grundsätzlich einmal anders aus. Und das versuchen wir natürlich dann auch nur eben durch unsere entsprechenden Aufbauten, durch Dekowechsel und so weiter zu verstärken.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, das ist jetzt auch unser Ziel, einfach wirklich die Fläche, die wir jetzt haben und die ja völlig ausreichend ist, wirklich halt gut zu bespielen. Und ja, da unsere Hausaufgaben auf der Fläche zu machen.
Ja, sind meistens genügend Aufgaben, sage ich mal. Ne?
Ja.
Jetzt habe ich mich hier aufgeschrieben, Ulla, je nach Lockdown-Lage. wir sitzen ja jetzt hier, sage ich mal, so wirklich Anfang Februar. Zum einen, wie geht's euch mit dem Jahr 2020? Und wie seid ihr gestartet in 21? Und wie bleibt ihr optimistisch? Also wir wissen überhaupt ja gar nicht, wann wir aufmachen. Momentan ist die Tendenz ja, man hofft auf Mitte Februar. Viele hoffen da gar nicht mehr. Wie geht es euch mit dieser ganzen Lockdown-Phase? War für jeden neu, für euch ja auch komplett neu. Vor allem nach dem wahrscheinlich starken Jahr 2019, starten ein starkes 2020 nach dem Umbau, nach Eröffnung. Kunden gewöhnen sich an euch, Werbung funktioniert und dann müsst ihr den Laden wahrscheinlich erstmals in der Geschichte zusperren.
Ja.
Lasst deine Gefühle freien Lauf.
Also 2020 im März war schon extrem bitter. Wie gesagt, du hast es gut beschrieben, man ist so im Feuereifer, es geht endlich aufwärts. Bei uns ist ja immer wetterabhängig.
Wie gesagt, Frühjahr ist eigentlich eure
genau,
Zeit, ne?
Frühjahr war genau unsere Zeit. Ja. Und du hast das ganze Haus voll mit bunten Primeln und so weiter und dann musst du schließen. Also es war extrem bitter und ich weiß nicht, wie man am letzten Tag dann uns von den Mitarbeitern verabschiedet worden. Also jeder hat Tränen in die Augen gehabt. Ja, ja. Du hast ja nicht gewusst, wann siehst du überhaupt wieder oder wer geht das jetzt weiter?
Ja.
Also das war wirklich extrem traurig und wir haben da schon einige Tage erst einmal gebracht, um uns zu fangen. Nichtsdestotrotz haben wir ja dann innerhalb kürzester Zeit dann unser Geschäftsmodell ja umgestellt, dann den Lieferservice angeboten. Ja, war eine sehr anstrengende Zeit, ist Gott sei Dank ja irgendwann einmal wieder vorübergegangen. Grundsätzlich zählt die grüne Branche, kann man offen und ehrlich sagen, schon zu den Gewinnen jetzt in diesem Jahr. Also unsere Kollegen außerhalb Bayerns, die nicht vom Lockdown betroffen waren, also Gärtnereien hatten ja nur in Sachsen, glaube ich, und in Bayern geschlossen. Alle anderen haben offen gehabt. Die haben wirklich ein super Jahr hinter sich, weil einfach die Themen Garten, Selbstversorgung und so einfach
daheim,
wieder
zu Hause und alles drum und dran, ne?
Gefragt waren, genau. Wir haben auch noch etliches wieder, ich soll jetzt nicht aufhören können, also der Rest vom Jahr, der ganz normal offen war, ist gut gelaufen, war wirklich zufriedenstellend. Trotzdem kannst du halt einfach den Schaden vom März, April einfach nicht mehr aufholen.
Da ist einfach wahrscheinlich in eurer Branche auch zu gewichtig, ne?
Genau, also wir machen ja März bis Mai ja wirklich einen Großteil des Jahresumsatzes und da, wenn dir halt auch nur eine Woche fällt, dann ist das dramatisch.
Ja.
Also das kann man nicht anders sagen.
Ja, ja.
Wie gesagt, an sich war aber das Jahr dann zufriedenstellend und ja, jetzt sitzen wir halt wieder da, wir warten wieder. Momentan sind wir auch noch relativ entspannt, weil der Januar, man braucht bloß rascheln, also bis gestern hat man ja noch Schnee, ist jetzt auch nicht unser bester Monat, Februar ist es auch noch nicht. Trotzdem muss man auch sagen, dass man einfach jede Woche einen großen Batzen Umsatz liegen lässt.
Ja.
Und ja, wie gesagt, momentan machen wir das Spiel noch mit. Im März wird es halt wieder extrem unschön.
Kritisch dann, ne?
Ja.
Ja. Und also für euch ist praktisch schon, man könnte praktisch jetzt noch rein theoretisch warten bis zu Anfang März, Mitte März, aber dann müsst ihr eigentlich wieder aufmachen, sonst habt ihr eigentlich das gleiche nochmal.
Dann haben wir das gleiche nochmal. Ja. Ich habe jetzt schon, wir haben bei Call & Collect so Frühlingskisten wieder angeboten. Das hatten wir letztes Jahr auch schon. Ich habe gesagt, ich habe ein Déjà-vu. Also kommt dieser Käse schon wieder. Ja. Und wie gesagt, Call & Collect ist für uns jetzt schon eine gewisse Erleichterung, aber der große Umsatzbringer ist
es nicht. Sonst hätte ich euch hier nicht so vergrößern müssen, nicht bauen müssen, auch nicht investieren müssen dementsprechend. Ne? Jetzt seid ihr ja trotzdem gut aufgestellt. Ihr habt ein bisschen aufschreiben müssen, weil es dann teilweise sehr viel Service ist. Ihr habt eine App, ihr habt euer Blütensparbuch, was einfach so eine Art Punktesystem ist, was, glaube ich, ganz gut ankommt bei den, bei den Gästen und Besuchern und Kunden. Ihr habt den Blühexpress, ihr fährt eure Ware in dem Sinn aus, ihr stellt euch mit Events komplett neu auf. Also ihr habt ja sehr, sehr viel in dem Sinn getan. Was macht denn aber trotzdem für dich diesen Mix aus zwischen stationär, wo wir jetzt bei Geschirr auch sind, und das ganze Thema digital, das ganze Thema Event? Also wie schaffst du für dich diesen Einklang herzustellen zwischen den Geschäftsmodellen momentan?
Also für uns ist immer noch der digitale Kanal wirklich nur ein Marketinginstrument, aber kein Absatzweg. Also momentan muss es ein Absatzweg sein, weil wir ja stationär nicht offen haben, aber zu Normalzeiten ist es wirklich nur eigentlich ein Marketinginstrument. Für uns ist immer nur oberste Priorität wirklich der stationäre Verkauf bei uns im Gartencenter. Deswegen haben wir so groß gebaut, weil wir dieses Einkaufserlebnis halt dem Kunden bieten wollen und das geht halt nur auf der Fläche. Trotzdem ist es natürlich immer wichtiger, in digitalen Medien präsent zu sein. Wie gesagt, wir machen das schon etliche Zeit und gerade jetzt in Lockdown-Zeiten war das essentiell eigentlich auch fürs Überleben, dass man schon eine große Reichweite auf diesen Kanälen hat. Ja. Wer jetzt erst damit begonnen hat und dann irgendwie mit 100 Followern rumdümpelt, soll man sagen, kann da nicht überleben.
Ja.
Es war halt momentan auch das schnellste Medium, also du kannst schnell Informationen verbreiten. Wir haben geschlossen, wir haben zu oder wie auch immer. Ja, ja. Wir bieten jetzt das oder jenes an. Du kannst deine Produkte super zeigen. Also es ist unbedingt zwingend nötig. Aber wie gesagt, unser Kernthema ist immer nur der stationäre Einzelhandel, also unsere Fläche hier. Und wir sagen ja immer, du kannst ja in den digitalen Medien tolle Welten zeigen, aber der Kunde muss die dann auch auf der Fläche so vorfinden, weil sonst enttäuscht du ihn. Also das macht er dann einmal mit, dass er zu dir kommt und dann war es aber auch. Ja. Also primäre Hausaufgabe ist immer, dass du deinen Laden in Ordnung hast. Der muss top sein und eigentlich, wenn du das erreicht hast, dann kannst du ja werben dafür und kannst den auch dann zeigen und präsentieren, aber...
Vor allem habt ihr ja wirklich sehr viele Fachkräfte auch da, also von Meister, Gesellen oder wie sie bei euch alle heißen in der Branche.
Ja.
Das heißt, ist auch der Menschenfaktor ganz stark, diese Beratung. Ich glaube auch, dass wenn du sogar davor diese digitalen Kanäle gehabt hättest, brauchst du trotzdem eine Kundenbase. Also ihr braucht davor schon zufriedene Kunden, ihr braucht Fans von Bauma, die bei euch immer gerne einkaufen, was oftmals schon zum Ritual gehört, zu den gewissen Termine, Events zu kommen. Ich glaube, man musste davor schon sehr viele Hausaufgaben machen, um die auch digital aktivieren zu können. Also wenn du bei Scholz zwar einen großen Kanal hast mit riesen Reichweite, hast aber keine Fans, bringst du ja in dem Sinne auch nicht so viel. Ne?
Das ist so, du gewinnst natürlich schon immer wieder neue Kunden auch hinzu durch eben die sozialen Medien, aber ein Großteil deiner Fans auf Facebook sind ja auch die tatsächlichen Stammkunden, die kennen dich schon und dann suchen sie dich natürlich auch halt dann im Internet.
Dann hilft mir auch vielleicht in solche Zeiten mal bewusst und sagen, jetzt kaufen wir mehr zum Beispiel, ne, weil es die Ulla ist oder weil es der Martin ist und wie sie ja jeder kennt eigentlich. Das heißt, man kennt euch ja eher durch die Persönlichkeiten und nicht durch die Werbung normalerweise. Zumindest nicht so in der näheren Region.
Ja.
Was ist denn so momentan für dich so eines der Hauptmarketing-Tools? Ihr seid im Social Media sehr, sehr aktiv, macht ihr sehr viel, man bekommt euch auch mit. Aber was ist so dein Hauptmarketing-Tool? Was musst du aktivieren, dass du weißt, es funktioniert?
Also erstaunlicherweise, obwohl es ja ein recht altmodisches Tool ist, aber es ist immer nur unsere Beilage. Also es ist halt so ein Werbeblatt, das wir momentan über die Post verteilen. Das erscheint ungefähr 8 bis 10 Mal im Jahr, ist ein 12-Seiter. Und ja, wenn es um Thema Neukundengewinnung geht, ist es eigentlich immer nur die beste Methode, weil wir halt wahnsinnig breit streuen, eine große Auflage haben und ja, da breit einfach streuen. Also du selektierst da jetzt nicht wahnsinnig davor, sondern müllst erst einmal jeden zu.
Ja, ja.
Und irgendwer bleibt dann schon hängen. Und du hast halt auch durch die 12 Seiten stellst du doch der Kompetenz irgendwo heraus und erreichst relativ viel und aktivierst natürlich dann auch die Stammkunden wieder.
Ja, ja.
Weil es gibt halt so und so viele Prozent, die auf Angebote einfach anspringen die kommen halt dann wieder.
Ja.
Aber weil jedes Werbemedium hat irgendwie seine Vorteile. Die meiste Resonanz haben wir eigentlich immer auf die Direktmailings, wenn wir also unsere Stammkunden anschreiben. Hat die höchsten Rücklaufquoten.
Mhm.
Allerdings gewinnst du halt da keine Neukunden, weil das sind ja schon deine Stammkunden.
Ja, ja, ja.
Und Social Media ist oft jetzt nicht so greifbar, wobei du immer öfter auch direkt Rückmeldung kriegst, also dass halt, du postest irgendwas und eine halbe Stunde später steht jemand da und will genau das holen dann. Also erlebt man auch.
Mhm.
Also ich denke, der Mix ist immer noch am besten. Du brauchst irgendwie alle Werbeformen. Und,
ich habe aber auch immer öfter, was ich ganz faszinierend finde, eben, dass die Beilage nicht ausstirbt so schnell. Ne? Also viele nutzen die Beilage und sagen, eigentlich kann sie nicht mehr funktionieren, weil es Print ist. Ne?
Ja.
Aber viele nutzen sie und sagen, okay, wenn ich es aber dann da habe, habe ich einfach eine Aktivierung. Und es gibt ja Menschen, wie zum Beispiel meine Freundin, die sich auf das Wochenende der Beilagen freut, weil sie sich Zeit zum Beilagen anschauen. Ne?
Ja.
Und wenn deine Marke, glaube ich, auftaucht, dann bist du auch relevant in dem Moment. Ne?
Ja.
Und trotzdem ist sie in Social Media und so weiter. Also ich glaube, das ist genau dieser Spagat, den man geben muss. Man muss einfach möglichst oft irgendwo sein als Marke. Aber wenn du sagst, okay, Beilage funktioniert, hört man immer mehr. Ne?
Also ich denke, es kommt halt immer darauf an, wie die Beilage ausschaut. Wir versuchen ja da schon immer, dass die bei uns ein bisschen magaziniger wirkt.
Ja,
also es ist dann auch immer mal ein Backrezept dabei oder ein Pflanztipp oder sowas. Und hören wir wirklich oft von Kunden, dass eben, wenn das Plätzchenrezept drin ist, das liegt dann nach 10 Jahren immer noch in der Küche und wird durchgeblättert.
Ja, das ist richtig, richtig stark. Ne? Wir haben schon kurz angesprochen, euer Team, ihr habt ja wahrscheinlich fast nur Fachkräfte eingestellt, oder? Also
mittlerweile wird es ein bisschen mehr fachfremd, weil es einfach innerhalb des Faches immer schwieriger wird mit einem Nachwuchs, aber ein Großteil hat schon einen fachlichen Hintergrund.
Ja. Ist denn bei euch das Thema Unternehmenskultur ein bewusstes Thema? Also man kann, glaube ich, sagen, habt ihr ein gutes Klima, aber ist es bewusst von dir so angegangen, dass du hier ein bewusst gutes Klima haben möchtest? Ist es einfach so passiert oder ist es so immer wieder bei dir auf der Agenda und du sagst, okay, wie kann ich mein Team jetzt mitnehmen? Was können wir als Baumer jetzt noch leisten, dass die Mannschaft praktisch motiviert bleibt, dass sie auch hier bleibt? Also wie gehst du mit dem Thema Unternehmenskultur um?
Also es ist jetzt nicht bewusstes Thema in dem Sinn, dass wir uns immer mal gemeinsam hinsetzen und da Werte definieren oder das schriftlich festhalten. Ich glaube, es ist so, dass wir, ist jetzt die Frage, ob das ein glücklicher Umstand ist oder eine Folge von gezielter Personalauswahl oder wie auch immer, dass wir gemeinsamen Wertekreis einfach haben, also alle Mitarbeiter und wir auch, nach denen wir eigentlich dann alle handeln. Und ich denke schon, dass Unternehmenskultur viel vom Führungsstil einfach abhängig ist. Also die Werte, die wir vorleben oder so, wie wir unsere Mitarbeiter behandeln, so geben die das dann auch hoffentlich weiter oder behandeln sich untereinander so. Und ja, wenn man das vorlebt und das selber versteht, so denke ich, wird es weitergelebt von den Mitarbeitern.
Auf was schaust du, wenn du jemanden einstellst? Also wenn jetzt jemand kommt zu dir und möchte sich hier oder bewirbt sich und möchte hier starten, schaust du für dich bewusst auf gewisse Werte oder gehst du nach Bauchgefühl oder sagst du, Mensch, der passt gar nicht zu uns, obwohl er zum Beispiel auch nett ist? Also wie gehst du da für dich vor, wenn jemand kommt?
Also meistens ist schon so persönliches Bauchgefühl eher, ist mir der einfach sympathisch oder nicht? Dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, für welche Position das ist. Gibt es ja verschiedene Anforderungen. Meinetwegen an der Kasse ist was anderes wie ein Florist. Da schaut man eher auf die fachliche Begabung.
Ja, ja.
Kasse ist eher ein menschlicheres Thema. Kann der freundlich sein, kann der aber bestimmt auftreten gegen den Kunden. Also Aber meistens ist eher, ja, kommt man einfach so auf den ersten Blick, meistens sind Vorstellungsgespräche nicht lang, ist man sich da einfach sympathisch oder, oder nicht.
Obwohl oft bei beiden Seiten auch nervös sind. Naja, ist immer so ein bisschen schwierig.
Ja.
Also den wirklich kennenzulernen ist immer dann schwierig auf die kurze Zeit, sage ich mal. Wie gewinnst du denn Fachkräfte? Tut euch allgemein schwer bei Fachkräfte? Gewinnst du Fachkräfte? Weil der Beruf von euch irgendwie ist er schön, ich glaube, jeder würde es gern tun. Viele werden sagen, da verdiene ich vielleicht gar nichts oder wie auch immer. Also wie geht es euch mit Fachkräftegewinnung?
Also wie gesagt, wir haben das jetzt gerade erst wieder erlebt. Also unqualifiziertes Personal zu finden ist für uns sehr leicht. Was eigentlich für uns eine Bestätigung war, dass wir eigentlich als Arbeitgeber scheinbar schon interessant sind. Und das ist, glaube ich, auch, da trägt vielleicht auch Social Media dazu bei, dass wir irgendwie als sympathisch wahrgenommen werden. Das ist ja, Truppe ist, weil man viel Spaß haben kann eigentlich.
Ja, ja.
Also in dem Bereich haben wir immer sehr viele Bewerbungen. Beim fachlichen Personal ist es in der Tat schwierig, weil halt einfach auch der Markt leer gefegt ist. Also unsere Berufsschule da in Regensburg, die kann kaum mehr überleben eigentlich, weil sich niemand mehr für den Beruf interessiert. Die es nur lernen, sind meistens irgendwelche, die sowieso einen Betrieb zu Hause haben, die halt den einfach dann mal übernehmen sollen.
Ja.
Andere zu gewinnen ist wirklich sehr schwierig. Finanzieller Anreiz ist bei uns so gut wie nicht gegeben. Da haben wir einfach gegen die Industrie überhaupt keine Chance vom Gehaltsgefüge her. Vielleicht ist es jetzt ein positiver Effekt von Corona, dass einfach auch wieder unsere Branche vielleicht mehr in den Blickpunkt kommt, dass man vielleicht auch bei den jungen Leuten mal wieder umdenken ist, dass nicht Verdienstmöglichkeiten an erster Stelle stehen, sondern dass ich tatsächlich auch meine Zeit halt sinnvoll nutzen will, verbringen will.
Ja.
Dass ich mich mit schönen Dingen umgeben will zum Beispiel. Dass das wieder mehr mal in den Vordergrund rückt. Und
ihr habt auch, sagen wir, sehr viel lang gediente Mitarbeiter. Das heißt, verhungern tut man nicht.
Nein.
Das muss man auch mal sagen, ne? Also man verhungert hier nicht. Ich glaube, das ist aber ganz wichtig. Wie hältst du denn dein Team bei Laune? Also aus, man, vielleicht gerade mal so wegen des Corona natürlich eine besondere Herausforderung, aber bei euch, sagen wir zum Beispiel, ist es ja eigentlich immer kalt. Es ist immer viel zum Umräumen. Es ist immer auch Handwerk, also sehr viel Handwerk dabei. Aber wie hältst du dich bei Laune? Machst du viel Firmen-Events? Sprichst du viel mit deinen Mitarbeitern? Gibt es gewisse Rituale, die ihr einhält bei Bauma oder... Weil er kommt ja sympathisch rüber. Das, glaube ich, schafft man auch nur, wenn man auch das innerhalb der Gruppe auch so lebt. Also man kann sich ja nicht verstellen normalerweise, außer er macht das sehr gut. Aber wie hältst du praktisch eine Truppe bei Laune?
Also wir haben grundsätzlich immer ganz flache Hierarchien oder überhaupt keine Hierarchien.
Ja.
Also wir sind zum Beispiel auch alle per Du. Ich denke mal, und so nehme ich zumindest wahr, dass wir ja immer ansprechbar sind. Also die Tür ist immer offen. Jeder kann mit allem Krimskrams kommen, was er haben will. Spezielle Mitarbeiter-Events machen wir jetzt eigentlich nicht. Also den normalen Sachen, die man kennt, also mal Weihnachtsfeier oder... Ja, insgesamt haben wir das Glück, glaube ich, dass unsere Mitarbeiter sich untereinander sehr gut verstehen und deswegen auch an sich schon mal großen Spaß haben.
Ja, ich glaube, das ist schon mal wirklich wichtig. Ne?
Ja,
also das unter sich schon mal funktioniert einfach.
Ja,
ne?
Wir haben ganz selten so Querulanten oder so und das bereinigt sich da meistens auch immer sehr schnell wieder. Also die verabschieden sich halt dann auch wieder.
Ja, klar, wenn sie nicht passen und ich glaube, das ist ganz gut dann. Ne? Also zu erkennen, das ist nicht mehr Umfeld.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist ganz gut.
Ja. Ja, und wie gesagt, die kommen eigentlich alle ganz gut miteinander aus. Man muss natürlich auch sagen, wir wachsen natürlich auch ständig in der Personalstärke.
Ja.
Da wird es langsam schon so, dass man merkt, es bilden sich Grüppchen, es kommen nicht mehr alle so oft zusammen aufgrund von verschiedenen Stundenmodellen oder wer immer. Jeder ist in seiner Abteilung. Mit Corona jetzt natürlich noch mehr. Keiner darf sich mehr begegnen. Ich glaube, da muss man in den nächsten Jahren schon aufpassen, dass es nicht irgendwo auseinanderdriftet, sondern dass der harte Kern einfach immer nur beieinander bleibt. Da ist bestimmt in Sachen Teambildung die nächsten Jahre auch mehr zu tun. Aber momentan denke ich, klappt es noch ganz gut.
Ganz gut. Jetzt, wenn wir auf eure Branche mal ein bisschen zum Sprechen kommen, das, was vielleicht für manche, die uns auch jetzt regional hören, vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass ihr quasi zu einem Partnernetzwerk gehört. Also Grüner Leben, wo ihr dabei seid, ist ein Verbund von starken, ähnlichen Unternehmen wie ihr. Warum verbindet ihr euch quasi mit so einem Netzwerk? Was sind eure Vorteile? Habt ihr euch dafür bewusst entschieden? Oder war das ein schleichender Prozess? Also warum entscheidet man sich für so ein starkes Partnernetzwerk am Ende des Tages?
Ja, zum einen hat man, also ist ein Einkaufsverbund, das heißt, also man hat Vorteile in der Sortimentsbeschaffung. Zum einen, dass man ja in der Wohnboutique zum Beispiel halt eine vorselektierte Auswahl bekommt. Wir können ja schlecht selber nach China fahren und unsere Sachen da importieren. Ja. Da wird also Vorselektion angeboten. Dann gibt's bestimmte Eigenmarken, wo man einfach dann deutlich bessere Einkaufskonditionen bekommt. Das sind also zum Teil also monetäre Anreize. Zum anderen haben wir uns für das Konzept Grüner Leben entschieden, weil es uns einfach von der Marke, von der Machart, vom Erscheinungsbild einfach zusagt. Das ist genau unser Stil. Und ja, es ist für uns wahnsinniger Mehrwert, wenn man sich einfach um ja gewisse Sachen wie eben ja Erscheinungsbild, Logo, Store Design oder so nicht selber Gedanken machen muss, sondern da einfach auf was zurückgreifen kann. Wir haben noch genug anderes zu tun als Unternehmer und da ist einfach wirklich eine Erleichterung. Viele Dinge kann man einfach in der Gemeinschaft vielleicht erlösen. Und ja, deswegen haben wir uns ja dafür entschieden.
Für das Konzept entschieden. Was ist denn so, wenn ihr diesen Partner jetzt oft trefft bei gewissen Austauschgruppen und im Dialog, was ist denn vielleicht so für unsere Region so ganz besonders speziell? Geht bei uns irgendein Produkt vielleicht besser oder ist bei uns irgendwie was ganz anderes, was zum Beispiel jetzt in NRW oder in Sachsen nicht funktioniert? Also wird der Baum immer so ein bisschen so bei euch da hinten. Ist da irgendwas ganz speziell?
Ja, der Dialekt ist schon mal ganz anders.
Hört alle live jetzt hier bei uns. Wir sprechen unsere Muttersprache.
Mit den Nordlichtern manchmal schon ein wenig schwierig, ja. Ja. Aber gut, das haben ja unsere Kollegen deutschlandweit, also jeder hat ja irgendeinen anderen Dialekt. Nein, regionale Unterschiede kennt man schon. Zum einen im Preisniveau natürlich, zum anderen bei uns halt im Speziellen auch eben mit der Vegetation, während unsere Kollegen am Bodensee schon im, ja, oft im Mitte Februar halt mit der Frühlingswade beginnen, haben wir ja manchmal, wenn wir Pech haben, Ende März noch Schnee. Und also von der Sortimentsauswahl haben wir natürlich auch regionale Highlights. Weil bei uns ist Geranie schon immer nur eine Top-Sommerpflanze zum Beispiel. Gibt andere Regionen, da ist ganz was anders. Also gibt's schon. Und auch in der Wohndeko gibt's sehr viele Unterschiede. Wir haben uns mal den Spaß gemacht, zum Beispiel in unserer ERFA-Gruppe haben wir unsere Einkaufslisten nebeneinander gelegt und also unter 5.000 Artikeln ungefähr. Mhm. Also die Überschneidungsquote war unter 3%.
Wahnsinn. Das ist so, Wahnsinn.
Weil wirklich jeder ja einen anderen Kundenstamm hat und ja selber einen anderen Geschmack hat.
Ja, klar. Was ist denn so ein bisschen dieses Zukunftsmodell eurer Branche? Jetzt habt ihr erstmal wirklich investiert. Also ihr seid ja, sage ich mal, wahrscheinlich für die nächsten Jahre zukunftsfit. Ich glaube, so würde man das beschreiben. Aber wo siehst du, ich hoffe auch, davon geht es auch und ich glaube es auch, aber wo siehst du so dieses Zukunftsmodell? Also wie muss sich, oder wie müsst ihr euch weiterentwickeln die nächsten Jahre? Wie muss sich der Service verändern? Also was sind so die Themen, die ihr die nächsten Jahre bespielen wollt? Das heißt, du hast vorhin gemeint gehabt, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass der Laden funktioniert, dass wir den beherrschen, dass wir hier wirklich ankommen, auch in der Größe, auch nach Lockdown und Corona-Zeit. Was kommt dann irgendwann mal? Was sind so Zukunftsideen aus der Branche oder auch für dich vielleicht persönlich?
Also ich denke, man muss sich halt, also es gibt ja immer diese Megatrends, Natürlichkeit, Selbstversorgung, mit denen muss man immer mitgehen und dementsprechend dem Kunden was anbieten. Ich denke einmal, das hat Corona jetzt auch wieder gezeigt, dass Leben auf dem Land ja wieder sehr modern werden wird. Ja. Weshalb ich da grundsätzlich für unsere Branche eigentlich positive Signale sehe. Also wir werden da, glaube ich, durch die nächsten Jahre eigentlich ganz gut durchkommen. Wir haben ja auch bezahlbare Luxusgüter, der jetzt eigentlich auch aufgrund von Wirtschaftskrisen oder so eigentlich weniger betroffen sind, weil es eben, wie gesagt, bezahlbar ist.
Und vergehen.
Ja, ein Aquaven. Wir haben ein Produkt, das zu 100% eigentlich positiv besetzt ist.
Ja, das stimmt.
Ist auch immer eigentlich ein Vorteil. Und ja, ich denke, wie gesagt, wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus Kundenperspektive unseren Laden manchmal aufstellen. Wir haben auch davor gerade schon mal gesprochen, im Vorgespräch, dass man oft einmal den Kunden mit zu viel Auswahl überfordert. Ich glaube, gerade unser Kunde, also wenn ich jetzt einmal meine Generation oder die noch unter mir betrachte, die haben ja jetzt von Gartenwissen her nichts oder ganz wenig.
Das stimmt gerade ganz gut mit nichts.
Also, dass man da eher aus der Kundensicht oft einmal das betrachtet und dementsprechend den Laden auch gestaltet. Man wird sicher auch in der Beratung viel mehr noch investieren müssen. Vielleicht auch die stummen Berater noch viel mehr ausweiten. Vielleicht dann auch in Kombination eben mit sozialen Medien, dass ich halt immer neben dem Produkt gleich meinen QR-Code habe und da mir das entsprechende Video dazu anschauen kann, wie ich die Pflanze dann zu Hause pflege, einpflanze oder wie ich meinen Garten gestalten kann. Ja, also da sicher auch noch mehr die Vermischung dann mit digitalen Medien und der stationären Fläche. Das ist bestimmt auch noch ganz wichtig. Ja, das denke ich mal, so werden die nächsten Zukunftsaufgaben.
Habt ihr noch eigene Projekte geplant oder so Ideen für die Zukunft? Meine, momentan ist man ja fast ein bisschen gelähmt ja eigentlich als Unternehmer. Man traut sich ja fast gar nicht mehr, irgendwas Neues auszudenken. Oder hat sich ja, muss ich auch sagen, wahrscheinlich rückwirkend 2020 schon sehr viel ausdenken müssen.
Ja.
Wie es funktioniert. Aber gibt es bei euch denn Ideen oder Projekte, was ihr selber noch angehen wollt?
Ja, wir haben das große Projekt, eben der Wunsch, das war immer dieses Kaffee. Haben ja viele Kollegen von uns, aber wie gesagt, das haben wir jetzt nicht auf Prioritätenliste 1, das ist weiter nach hinten gerutscht. Das ist jetzt mal ein langfristigeres Projekt, das man jetzt auch nicht die nächsten Jahre braucht. Kurzfristig waren eher mal in der Kundenbindung brauchen wir irgendwann einmal eine neue Kunden-App. Unsere bisherige entspricht jetzt nicht mehr so unseren Wünschen. Also da muss auf jeden Fall was getan werden, dass wir auch unsere Kunden einfach langfristig besser kennenlernen. Ich habe jetzt aufgrund vom Lockdown erstes Webinar angeboten, dass wir in der Richtung eigentlich auch präsent bleiben, auch wenn der Lockdown nicht mehr ist.
Ja.
Einfach da unser Schulungsangebot ein bisschen besser ausbauen, online oder im Präsenzunterricht.
Ja.
Ja, dann Ladenbau, wie gesagt, ist auch immer ein Projekt von 5 bis 10 Jahren. Momentan sind wir natürlich top aufgestellt, wie gesagt, in 5 Jahren schaut das schon wieder ganz anders aus. Ja. Werden wir bestimmt nachbessern müssen wieder. Mein persönlicher Favorit momentan im Sortiment sind auch immer regionale Sachen. Also es geht von regionalen Lebensmitteln los bis auch ein bisschen so, ja, ich sage jetzt nicht Kunsthandwerk, aber einfach regionale Anbieter, die teilweise wirklich Start-ups haben. Die eine macht Mützen, der andere macht Seifen. Ganz kleine Unternehmen eigentlich, dass man die ein bisschen mit da reinbringt.
Also öffnen auch praktisch für andere Firmen dann?
Genau. Ja, und für mich persönlich, ich würde meine Social-Media-Qualität noch etwas gerne verbessern. Ich bin da immer noch so experimentierfreudig mit verschiedenen Apps und so weiter, habe aber meinen eigenen Stil noch nicht gefunden.
Ja. Irgendwie. Ist ja eigentlich fast uferlos, ne? Also es ist ja irgendwie alles möglich und nichts. Also,
genau,
ne, so
das
in dem
ist mein persönliches Ziel.
Ja. Wenn wir ganz kurz mal einsteigen können, was ich immer ganz für euch faszinierend finde, was gerade ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist der Bereich Service. Also man muss sich ja vorstellen, es ist ja nicht so, dass du nur hierher fährst und die Pflanze kaufst und wieder heimfährst, sondern ihr fahrt viel zu den Kunden raus, ihr berät ja auch teilweise ganze Häuser oder Wohnungen. Wenn ich an Martin denke zum Beispiel, der praktisch da, glaube ich, auch viel die Kunden kennt, mitdenkt, da war einmal bei euch im Laden, da kommt einer rein mit, keine Ahnung, gefühlten 10, 15 Vasen und schaut und sagt, also ich komme nochmal am Tag und bitte mache es fertig. Also was heißt denn für euch dieser Service? Also wie nah seid ihr eigentlich am Kunden wirklich dran?
Ja, bislang nur sehr nah, gerade jetzt eben in dem Kreativbereich, weil wir eben auch langjährige Mitarbeiter haben, die halt wirklich den Kunden, also wie gesagt, jetzt unser Florister Martin,
der hat... Euer eigener Influencer.
Ja, The Face
bekannt,
genannt.
Bekannt, ne, bekannt, ja.
Er ist ja über 25 Jahre jetzt da, er hat ja unsere Kunden begleitet, bei der Hochzeit meinetwegen schon, dann bei der Taufe, also der weiß nur, wenn der blöd gesagt, wenn der Ehemann zum 20. Hochzeitstag kommt, dann kann er sich noch an die Bratstraße erinnern und sagt, genau, den mache ich jetzt wieder super, oder so.
Ja. Unbezahlbar,
ist,
ne?
Ja, unbezahlbar und ist natürlich, wie gesagt, weil wir halt so langjährige Mitarbeiter haben, die Kunden halt wirklich erkennen. Jetzt, wo wir natürlich immer ein größeres Einzugsgebiet haben, wird das halt schon zunehmend schwieriger.
Ja.
Weil ich meine, seine guten Stammkunden, die kennt man nach wie vor. Aber da geht ein bisschen das manchmal verloren einfach. Weil Neukunden kann man einfach noch nicht so gut kennen.
Ja, ja.
Aber ich hoffe, dass sich auch die Neukunden gut aufgehoben fühlen.
Ja.
Und grundsätzlich soll ja mal jeder Kunde die gleiche Behandlung kriegen bei uns, egal ob er jetzt der Stammkunde ist oder Neukunde. Ja. Jeder soll sich gut aufgehoben
fühlen. Jeder war mal Neukunde, ne? Und jeder kann den Stammkunden entwickeln. Muss auch der Kunde ein bisschen damit beitragen, dass das so wird, dass auch der Markt diesen Vorteil einfach nutzen kann. Ne?
Ja,
dass einfach das Know-how des Gegenübers, beim Mitarbeiter, ich davon profitieren kann, dass er mich kennt, muss ich ja auch irgendwie was zu tun. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz einfach.
Grundsätzlich ist der Service aber schon hauptsächlich aufs Haus beschränkt. Also wir werden ja auch oft angefragt, ob man jetzt Garten umgraben, solche Dienstleistungen übernehmen. Das lehnen wir wirklich auch immer ab. Also das ist ein großes Mantra von meinem Mann, er sagt, wir machen das, was wir machen, gescheit. Alles andere sagen wir dann auch ab, wenn es manchmal schwerfällt.
Ja.
Aber man muss ja Kernkompetenz haben und sich um die kümmern. Und man kann nicht auf 100 Hochzeiten tanzen und keiner wird was
da. Also einfach mal gescheit Profil schärfen, da besser werden.
Genau.
Wie du auch sagst, erstmal auch in diesem riesen Laden jetzt schon funktionieren, weiterzuentwickeln.
Ja.
Das, glaube ich, ist ein ganz großer Part.
Ich meine, kann mal sein, in 20 Jahren, weiß ich auch nicht, oder in 10 Jahren, dass man ohne zu Dienstleistungen nicht mehr überleben kann. Mhm. Aber momentan schaffen wir es besser ohne solche Dienstleistungen. Also machen wir es auch nicht. Aber
du stehst dann quasi auf für was. Ne? Du stehst in den Köpfen von Leuten, bist du ganz klar positioniert, das und das, und dann war es auch in dem
Sinne.
Du bist kein Gartenbauer, Landschaftsbauer oder wie auch immer.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz gut, das für den Kunden das zu vereinfachen im Kopf.
Ne? Ja.
Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wir kommen langsam zu Ende. Ich habe eine Frage von unserem vorherigen Gast. Raphael Brinkert war ja ein sehr starkes Gespräch mit vielen Themen und am Ende kam die Frage dabei raus und die stelle ich dir jetzt, Ulla, und zwar, was war dein größtes Learning aus der Corona-Krise?
Okay.
Learning oder Learnings? Lass uns teilhaben.
Also Learning aus unternehmerischer Sicht, da mache ich jetzt auch wieder meinen sehr klugen Mann. Das darf ich jetzt eigentlich gar nicht öffentlich sagen.
Du darfst gar nicht lachen dabei, Ulla.
Muss ich zitieren, dass man als Unternehmer einen neuen Risikofaktor hinzubekommen hat und der nennt sich leider Politik. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen.
Ja.
Weil wirklich Dinge eingetreten sind, die man sich einfach bis vor einem Jahr noch nicht vorstellen hat können. Also, wie gesagt, wir haben groß investiert und du als Unternehmer überlegst dir ja, welche Risiken habe ich? Und die waren eigentlich schon bislang überschaubar. Also, die hast du einschätzen können und je nachdem hast du ja deine Investition getätigt. Aber jetzt kommen einfach nur Sachen hinzu, die waren völlig von jeder Vorstellungsgabe entfernt.
Und du bist einfach machtlos, ne? Also,
ja.
Unternehmen ist man gewohnt, dann für sich selber verantwortlich zu sein. Was müssen wir tun, dass wir überleben?
Ja.
Wie müssen wir reagieren? Haben wir einen Fehler gemacht? Sondern auf einmal bist du machtlos. Also, dir wird praktisch das Tor vorne zugeschoben.
Ja, so war es
ja.
Und, gut, Corona wird irgendwann vorbeigehen und auch den Lockdown wird es irgendwann nicht mehr geben. Aber, ob es wirklich, man kann sich ja denken, dass politische Einschränkungen einfach in anderen Themen mal noch folgen werden. Also das hat jetzt gut geklappt, warum jetzt beim anderen Thema zum Beispiel nicht? Und wie gesagt, deswegen ist es ein gewisser Risikofaktor mittlerweile. Wir haben aber auch gelernt, dass Corona war in der Hinsicht eigentlich positiv, dass man so alte Zöpfe eigentlich einmal rigoros über Bord werfen konnte. Und da bin ich mir sicher, einige Sachen, die werden nach Corona auch nicht mehr so kommen. Und können wir eigentlich im Nachhinein froh drüber sein. Hat man sich vorher auch oft gedacht, dass ohne dies und jenes geht's nicht, aber plötzlich geht's trotzdem und es geht eigentlich viel besser. Und privat war das größte Learning, denke ich einmal, dass es ein unschätzbarer Wert ist, wirklich auf dem Land zu leben, inmitten von Natur. Man kann jederzeit aussehen, man trifft niemanden.
Ja, ja.
Wie gesagt, wir haben eine Alleinlage sozusagen da. Und es ist wirklich ein unschätzbarer Wert.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt im Land gar nicht so einschätzen, wie das wirklich ist in der Stadt, wo du halt einfach vielleicht zum Beispiel auch mal nicht raus darfst zu den Spielplätzen, weil da wirklich, was ich, mehrere vor Ort sind und bei uns hat einfach bloß Fläche. Wir haben nur Fläche, wir können raus. Das heißt, wir hatten, glaube ich, nicht dieses Eingesperrt-Gefühl. Mhm. Ich glaube, eher das Ohnmachtgefühl, ja, wir konnten nichts tun, vor allem nicht als Unternehmer, aber wir konnten einfach rausgehen. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich ein riesen Vorteil.
Ja. Ja, und ich denke, das wird dann ja oft einmal so vorgeworfen, dass die Unternehmer momentan immer Schlupflöcher suchen und so, weil sie trotzdem wieder überleben können. Aber ich glaube, gerade die Mentalität ist es eigentlich, die uns ja in Deutschland also nach vorne gebracht hat, dass wir eben nicht da sitzen und warten, wann sie uns wieder aufsperren und nur da sitzen und auf staatliche Hilfe hoffen, sondern wir wollen halt selber was gestalten, wir wollen selber eigentlich für uns sorgen können. Und wie gesagt, deswegen uns das momentan vorzuwerfen, bin ich eigentlich kontraproduktiv.
Ja, vor allem eines Tages geht es ja wirklich, wenn man sagt, natürlich, wir müssen überleben, aber es geht um Mitarbeiter, es geht um die Region, es geht um Familien, es geht ums Umfeld, es geht ja um so viel mehr. Und ich glaube, jeder will einfach nur handlungsfähig bleiben. Ich glaube, momentan, das ist, glaube ich, das, was jeder so versucht zu tun am Ende des Tages.
Ja. Ja.
Ulla, wir sind fast am Ende, jetzt bist aber du dran. Das heißt, du darfst dir eine Frage stellen an den nächsten Gast. Was willst du denn gerne von der nächsten fremden Person wissen?
Also, ich stelle eine ganz universelle Frage. Wenn du oder sie nochmal auf die Welt kommen würdest, was würdest du anders machen?
Boah, das wird eine philosophische Antwort. Da bin ich jetzt gespannt. Das wird auf alle Fälle gut. Ja, Ulla, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind schon wieder am Ende. Das war jetzt sehr lange. Wahrscheinlich für dich sehr kurzweilig. Wünsche euch jetzt mal viel, viel Glück, dass ihr bald wieder aufsperren dürfen und dass ihr die Kunden da empfangen dürft, wie ihr es gewohnt seid. Und ja, wirklich mal eine Gegend ist. Also es lohnt sich wirklich eine weitere Anreise. Man, die reisen ja auch weit an mittlerweile.
Stimmt,
also wir kennen ja völlig neue Kennzeichen.
Ja.
Also gerne mal herkommen. Wir, natürlich verlinken wir die Homepage und Co. mal in die Shownotes, dass ihr mal reinschauen könnt. Besucht mal die Homepage, aber auch gerne mal wirklich vor Ort sein, weil es einfach gleich mal ein besonderes Erlebnis ist. Man sieht auch nicht so oft so ein großes Haus, vor allem nicht bei uns in der Region.
Ja.
Also gerne besuchen. Ulla, vielen Dank dir und bis bald.
Ich sag danke.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.